Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Me, Myself and Media 2018. Bevor wir in die Themen der letzten Wochen einsteigen, erstmal danke für den wahnsinnigen Support in diesem Jahr. Viele von euch haben ja vor allem nach der letzten Sendung verstanden, dass unabhängiger Journalismus Geld kostet. Sie sind dazu übergegangen, uns mit einem Dauerauftrag zu unterstützen. Finden wir gut, denn Daueraufträge helfen uns dabei, besser zu planen, in die Zukunft zum Beispiel. Zum Beispiel, was neue Formate bei KenFM angeht, und da sind ja, wie versprochen, 2018 einige dazugekommen. Zum Beispiel Empathie, ja, mit Rüdiger Lenz. Alle zwei Wochen, hier geht es um Zwischenmenschliches oder zur Sache. Ein Politmagazin vor und mit Gästen, ebenfalls alle zwei Wochen. Und bei zur Sache werden zwar anders als in Position aktuelle politische Ereignisse besprochen. Es hat also ein Verfallsdatum, die Sendung. Fragen zum Beispiel, wo ist die Leiche von Khashoggi oder wie muss man den Aufstieg Chinas beurteilen? Führt uns der Zoff an der Kertschbrücke in den nächsten NATO-Krieg mit Russland? Das sind Fragen, die bei zur Sache zur Sprache kommen, immer sonntags. Und ich konnte im Forum Folgendes lesen. Anne will, KenFM kann. Was haben wir gelacht? 2019 wird es weitere Formate mit neuen Gesichtern geben, haben wir ja verstanden, setzen da auch Vorschläge aus der Community um, die von euch gekommen sind. Wichtig ist ja, dass wir unsere politischen Analysen, die ihr sehr schätzt, zum Beispiel mit Dirk Müller oder Rainer Mausfeld, Dr. Daniel Ganser, dass wir die eben ergänzen. Das wollt ihr, und zwar durch Alltagstipps. Was kann man denn konkret jetzt schon ändern? Ja? Ihr wollt mehr lösungsorientierten Journalismus, haben wir verstanden. Ist auch unser Ziel für 2019, und gemeinsam werden wir dieses Ziel erreichen. Damit es aber klappt, müssen wir euch erreichen können, und zwar direkt. Deswegen zieht euch die App aus dem Shop auf euer Smartphone oder aber, wenn ihr YouTube-Abonnenten seid, oben die kleine Glocke abonnieren, dann verpasst ihr keine Inhalte. Wollt ihr ja nicht. Und damit sind wir bei meiner Lieblingssendung Me, Myself and Media, Ausgabe 48. Wir leben in einer Welt, in der das große Geld die Politik dominiert. Der Volksmund sagt ja auch zu Recht, Geld regiert die Welt. Geld stand schon immer für Macht, und diese Macht wird von Gier getrieben. Und das erklärt auch, warum unser Wirtschaftssystem permanent expandieren muss. Das tut es, weil seine Konstrukteure das so bestimmt haben. Die Regeln, also dieses Untergangs, die sind ja keine Naturgesetze, sondern die wurden ja von Menschen gemacht. Und diese Menschen befinden sich an der Spitze der Pyramide, also der Machtpyramide. Und die wissen ganz genau, auf was sie sich da eingelassen haben, nämlich Zins und Zinseszins, dieses Geldsystem, das scheitern muss, da sein angedocktes Wirtschaftssystem deswegen nämlich an Krebs leidet. Es wächst und wächst und wächst, und irgendwann macht es eben Bumm. Ja? Wir verbrauchen mehr Ressourcen, als die Erde hergibt, das wissen wir alle. Und wir produzieren dabei auf der einen Seite extremen Mangel, während wir auf der anderen Seite permanent immer mehr Produkte schaffen müssen, an denen wir dann letztendlich ersticken. Wo Kapitalismus draufsteht, sage ich mal, steckt in Wahrheit eben Bulimie drin. Man muss kotzen, um Platz zu schaffen. Das ist der Punkt. Also wir haben auf der einen Seite eben permanent, dass wir allen anderen alles wegfressen, ja. Und dann haben wir auf der anderen Seite eben diese Fettleibigkeit und müssen dann eben Bulimie kotzen, um Platz zu schaffen für neue Produkte, gerade jetzt während des Weihnachtsgeschäfts. Man kann sagen, Krieg und Konsum gehen deswegen Hand in Hand. Und wir führen ja auch Krieg mit klassischen Waffen, indem wir eben Länder befreien, überfallen Democracy, um an weitere Rohstoffe zu kommen. Und wir führen Krieg mit Knebelverträgen, die wir dann aber ganz gern bilaterale Abkommen nennen, ja, um an neue Märkte zu kommen. Und ohne diese Mechanik würden die Märkte, also unsere Märkte, schon übermorgen in einem Mega-Crash enden. Und deswegen mit dieser Mechanik schlagen wir eben auch Millionen Menschen in die Flucht. Aber selbst diese Flüchtlinge kann man in unserem System an der Resterampe auch noch zu Cash machen. Wichtig dabei ist die sogenannte Verpackung. Und damit sind wir beim Migrationspakt. Der Migrationspakt wurde jetzt Anfang Dezember in Marrakesch von insgesamt 164 Staaten beschlossen. Nicht mit an Bord waren unter anderem die USA, Australien war nicht dabei, Polen, Österreich, Israel war auch nicht dabei. Und warum das so ist, könnte unter anderem damit zu tun haben, dass der Pakt, der vorgibt, er sei eben nicht verpflichtend, über die Jahre zu einem festen Recht werden könnte. Dann hätte aber jeder Migrant in jedem Land das Recht auf sämtliche Sozialleistungen dieses Staates, in den er eben einwandert. Und wie das finanziert werden soll, also ohne Begrenzung von Migration, scheint überhaupt keine Rolle zu spielen. Die Freunde des Migrationspaktes leugnen einfach die Tatsache, dass jedes, ich sage jedes Sozialsystem nur funktionieren kann, wenn Einzahlende und Anspruchsberechtigte in einem gesunden Verhältnis stehen. Das ist einfach so, das ist einfach Rechnen. Jedes Boot, kann man sagen, ist irgendwann voll, und wenn dann noch jemand zusteigt, dann wird der ganze Kahn anfangen zu kentern. Das ist politische Realität. Die Verfasser dieses Migrationspaktes wissen das natürlich auch ganz genau, aber was sie eben auch wissen ist, dass wenn es als Eingemachter geht, sind Menschen bereit, den Gürtel noch enger zu schnallen. Nach dem Motto, bevor ich überhaupt keine Arbeit habe, nehme ich eben das, was noch da ist, und zwar zu den Konditionen, die der Markt eben für mich bestimmt. Da kann man den Lohn bedrücken, ja. Und wie weit das dann übermorgen geht, wenn Millionen Migranten auf Ureinwohner treffen, das werden wir sehen, ja. Wir werden jedenfalls gegeneinander ausgespielt. Aber aus der Sicht der Industrie sind das paradiesische Zustände. Ja? Gab es übrigens alles schon, wie gesagt, in diesem Buch von Wallraff ganz unten. Für die Industrie sind Gastarbeiter gut fürs Geschäft. Ja? Denn diese Gastarbeiter nehmen jeden Job, ja, zu jedem Preis. Hauptsache, sie kommen raus aus dem Kriegsgebiet und verlassen dann eben diese Todeszone, um bei uns irgendwie zu überleben unter der Brücke. In der Wochenzeitung Die Zeit konnte man neulich Folgendes lesen. Schwere Arbeitsausbeutungen oder Arbeitsausbeutung ist aktuell ein risikoloses Geschäft, denn Lohnenthaltung, Überstunden und Gewalt sind normal. Das Deutsche Institut für Menschenrechte bemängelt zum Beispiel die Situation von Arbeitsmigranten in Deutschland. Sie seien besonders schutzlos. Und warum ist das so? Darauf gibt Die Welt, also Die Zeit und Die Welt, eine Antwort. Da stand: Jeder siebte Zuwanderer in Deutschland hat nur Grundschulniveau. Das ist gut, weil er aus der Sicht der Industrie ist jemand, der ja nicht so richtig weiß, was Phase ist, also ungebildet ist, super einfach auszubeuten. Der muss diesen Job ja eben nehmen. Fantastisch. Migration ist gut fürs Geschäft. Das ist die eigentliche Motivation hinter dem Pakt. Und der wurde übrigens schon von langer Hand geplant. Außerhalb von Parlamenten. Versteht sich. Zum Beispiel in Davos. 2013 wurde auf dem Wirtschaftsforum in Davos ganz offen über das Geschäftsmodell Migration gesprochen. Das Arbeitspapier trug den Namen The Business Case for Migration. Zu lesen war da unter anderem:
Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass gut gemanagte Migrationspolitik zum nationalen, regionalen und globalen Wirtschaftswachstum beitragen kann. Migranten an beiden Extremen des Fähigkeitenspektrums können eine Rolle spielen, indem sie die Arbeit tun, die Einheimische nicht tun wollen.
Klingt nach neuem Sklavenhandel. Und es ist der neue Sklavenhandel, aber frischer verpackt, migrationsverpackt. Übrigens, im gesamten Text geht es ausschließlich um, jetzt haltet euch fest, die wirtschaftliche Verwertung des Flüchtlings. Ja, es geht also nie um dessen Würde oder um ein menschenwürdiges Leben. Es geht auch nie um Humanismus oder die westlichen Werte. Das findet man in diesem Text nicht. Ja, wer das aber angeprangert hat die letzten Woche, der wurde ganz schnell in diese rechte Ecke gedrängt. Ja, denn wer heute ein guter Samariter sein will, der muss Ja sagen zu staatlich organisiertem Menschenhandel, weil das ist das nämlich, der von privaten Interessengruppen dann in Hinterzimmern längst beschlossen wurde. Das ist nämlich in der globalen Wirtschaft, also die Hinterzimmer, längst das Standardmodell. Parlamente, wie wir sie heute kennen, sind nur noch Staffage. Wir sprachen mit Fritz R. Glunk, Autor dieses Buches Schattenmächte, und er hat uns das schon im Vorfeld bestätigt. Sie haben gerade zwei Begriffe genannt, die jetzt nicht so allgemein üblich im Umgang sind, Bodies und Foren. Da gibt es noch Regime, die werden von Ihnen ja auch beschrieben. Es gibt circa, bei Ihnen lese ich das, 2000 dieser, sag ich mal, Treffen, wo sich Gruppen, Branchen treffen, die dann Dinge für sich beschließen im außerparlamentarischen Raum, auch das Wort habe ich gelernt, und die dann quasi faktisch dahingehend durchsetzen, dass sich kein Politiker, kein Nationalstaat, niemand mehr dagegen wehren kann, sondern das ist dann einfach so. Das ist ja ein schleichender Demokratieabbau, wenn man Demokratie so wertet, dass alle, die es betrifft, mitsprechen dürfen. Ich möchte mal zum Fazit Ihres Buches kommen, berichtigen Sie mich, wenn ich falsch liege. Der Staat, der Nationalstaat wird nicht abgeschafft, er wird eher okkupiert, für private Interessen, die dann durchgesetzt werden am Bürger. Kann man das so sagen?
Man kann das sicher so sagen. Ich glaube, noch etwas zutreffender wäre die Äußerung, der Nationalstaat und die Demokratie, die sich im Nationalstaat nur verkörpert und nirgendwo sonst, auch nicht in der EU, wird nicht ausgehöhlt oder okkupiert, sondern umgangen. Es werden einfach Dinge beschlossen, und dann auch durchgeführt, pro forma in Rechtsform gegossen, die mit einer Beschäftigung innerhalb des Gebildes Nationalstaat nichts zu tun haben. Das wurde dort nicht besprochen. Mhm. Also der Nationalstaat besteht weiterhin. Und was dort diskutiert wird, hat auch seine Bedeutung, aber nur eine lokale Bedeutung. Beispielsweise, mein Beispiel ist immer die Pendlerpauschale oder die Maut. Diese Dinge werden innerhalb des Nationalstaats auch parlamentarisch diskutiert. Während andere Dinge, die die Grenzen des Nationalstaats überschreiten, transnationale Probleme, dort nicht mehr diskutiert werden, sondern in diesen wie sie auch in den TTIP-Verhandlungen so ungenau genannt werden, Bodies oder Foren. Mhm.
Diese Bodies, diese Foren sind ja juristisch nicht greifbar. Sie haben wie G20 zum Beispiel keine Adresse. Es gibt kein Sekretariat. Also was ist denn das? Das ist ja bewusst schwammig?
Ja.
Wer Probleme mit der Demokratie hat, weicht seit übrigens vielen Jahren auf einen Ort aus, an dem der Bürger gar nichts zu melden hat und von daher auch nicht dazwischenfunken kann. Das Wort hat gerade eben unser Autor Glunk benutzt, der vorparlamentarische Raum. Da kann man nämlich alles schön beschließen. Als der Migrationspakt kurz vor Schluss am 29. November dann im Bundestag doch noch diskutiert wurde, weil die AfD hat das ja erzwungen, hatte man sich außerhalb längst verständigt, also in diesem außerparlamentarischen Raum. Deswegen die Debatte in Berlin war reine Show und in die schalten wir jetzt mal rein.
Beinahe die ganze Weltgemeinschaft verständigt sich auf ein gemeinsames Vorgehen. Nach jahrelangen Verhandlungen. Und das bei einem so kontroversen Thema wie Migration. Wenn wir heute also über den globalen Pakt für sichere, geordnete und reguläre Migration sprechen, dann reden wir vor allem Dingen über einen bemerkenswerten Erfolg internationaler Zusammenarbeit.
Dieser Pakt soll erstmals einen unverbindlichen Rahmen schaffen, der eine internationale Zusammenarbeit in der Migrationspolitik dokumentiert. Und wie man sich über einen unverbindlichen Rahmen so aufregen kann, da muss ich ganz ehrlich sagen, darüber kann ich mich nur wundern.
Ja, es stimmt. Es stimmt, dieser Pakt ist nicht verbindlich, aber er setzt Ziele.
Was sind das für Ziele? Die Frage, die im Raum steht und die Befürworter oder ehrlicher die Lobbyisten dieses Paktes scheuen wie der Teufel das Weihwasser, die Frage ist eben nach der Verbindlichkeit, also dieser Vereinbarung. Ja? Warum war es so wahnsinnig wichtig, in Marrakesch zu unterschreiben, wenn diese Unterschrift doch offiziell keinerlei Verpflichtung darstellen soll? Warum? Warum verpflichtet dieser Pakt nur die Länder, in die eingewandert werden soll, während die Länder, aus denen ausgewandert wird, die kommen im Pakt nicht wirklich vor? Da gibt es gar keine Verpflichtung. Wieso tut der Pakt so, als sei Migration, Massenmigration in allen Punkten ein Segen? Ja? Gibt es nicht irgendwie auch Schattenseiten? Wenn Millionen Menschen permanent versuchen, in fremde Länder einzuwandern, in eine neue Heimat sich zu erschließen, neue Kulturräume zu erschließen. Ja? Aber bei dieser Frage lassen wir am besten mal den Völkerrechtler Reinhard Merkel von der Uni Hamburg zu Wort kommen. Der sieht das nämlich ein bisschen anders.
Dieses Ziel, das immer wieder genannt wird, illegale Migration bekämpfen, legale Migration erleichtern und ermöglichen, wird das mit diesem Pakt erreicht werden?
Das glaube ich schon, dass das in einem gewissen Sinn erreicht wird. Aber die legale Migration soll nicht nur gesichert und erleichtert, sie soll gefördert werden. Und das ist in Zeiten der Massenmigration eine merkwürdig verfehlte These.
Woher kommt dieser Passus? Was denken Sie, was hat da eine Rolle gespielt?
Es wird bekräftigt, dass das zum ökonomischen Segen der ganzen Menschheit sei. Die legalisierte, reguläre Migration in jeder Quantität, in jeder Geschwindigkeit. Und das ist eine These, die auch ökonomisch nicht haltbar ist. Völlig ignoriert in dem Pakt werden soziale Probleme, kulturelle Reibungsflächen etwa, gegebenenfalls auch religiöse Probleme, das hätte angesprochen werden sollen.
Aber die Verfasser werden sich doch was dabei gedacht haben.
Ja klar haben die sich was dabei gedacht. Sie haben vor der Prämisse, dass Migration als reguläre ein Segen für die ganze Menschheit ist, sich dabei gedacht, wie können wir das möglichst gründlich ausbuchstabieren. Es ist aber nicht einfach nur ein Segen.
Schauen wir uns an dieser Stelle von Me, Myself and Media das Abstimmungsergebnis im Deutschen Bundestag an. Also etwas genauer sollten wir uns das anschauen, weil in der Tagesschau wurde ja suggeriert, der Pakt sei eben mit großer Mehrheit von den Volksvertretern beschlossen und bejaht worden. Wer genau hinsieht, erkennt allerdings, so überzeugend war das nicht. 372 Abgeordnete stimmten dafür. 153 stimmten dagegen, 141 enthielten sich und das sind da zusammen 294, die nicht mit Ja gestimmt haben. Und wenn wir jetzt ins Detail gehen, wird es richtig spannend. Also die AfD war dagegen, es war klar, 92 Mal. Die Linken waren auch dagegen, 69 Mal, könnte damit zu tun haben, dass die sich überlegt haben, also dieser Pakt, der bekämpft keine Fluchtursachen, sondern im Gegenteil, der nutzt die aus. Komplett enthalten hat sich die FDP, 80 Mal Enthaltung. Was ich dahingehend deute, die wissen genau, dass das riesige Kosten für den Sozialstaat entstehen und die wissen nicht, wie sie das irgendwie hinbekommen sollen. Aber am interessantesten ist die komplette, ich sage noch einmal, die komplette Enthaltung der Grünen. 61 Mal, wir wissen nicht, und 6 Mal waren wir gar nicht mit dabei. Komisch ist, dass diese komplette Enthaltung der Grünen von der Presse völlig unentdeckt blieb. Vielleicht liegt es an der Tarnfarbe Grün. Wie muss man sich denn eigentlich eine solche Enthaltung, also in diesem speziellen Fall Migration, wie muss man sich das vorstellen? Das ist so, wie wenn man an Bord ist und stellt fest, da ist jemand über Bord gegangen und man guckt, ob irgendjemand dabei ist, der einen Rettungsring werfen würde. Man selbst wirft keinen. Man steht dazu und ist da passiv. Wenn jetzt jemand kommt und den wirft, dann behindert man den nicht. Aber man selbst ist sowas Ähnliches wie so, ja, man macht eben unterlassene Hilfeleistung. Die Grünen machen unterlassene Hilfeleistung. Wie passt das zu den Grünen? Das passt sehr, sehr gut, und zwar genauso wie der Überfall auf Jugoslawien 1999 mit Joschka Fischer. Der hat es ja damals geschafft, aus den Grünen Olivgrüne zu machen. Ja? Und mir fällt ein, da gab es damals diesen, oder neulich diesen Film, er ist wieder da, und Adolf Hitler trat da ja darauf, um den geht's ja. Und der wurde dann spontan gefragt, sagen Sie mal, Herr Hitler, wen würden Sie morgen wählen? Und seine Antwort klang merkwürdig überlegt: Die Grünen, wegen dem Heimatschutz. Die Grünen sind nämlich seit geraumer Zeit eine Partei, die sich jederzeit für NATO-Kriege stark machen würde, wenn es der eigenen politischen Karriere dient. Ja? Wer heute Grün wählt, ich glaube, das kann man so sagen, kann sich quasi auf den zweiten Teil von Operation Barbarossa einstellen. Ich werde immer wieder gefragt, sag mal, gibt es denn keine Argumente, mit denen man einen Grünen, der sich für Krieg begeistert, irgendwie von diesem Krieg abhalten kann, wenn er ein Land zusammen mit den amerikanischen Freunden per Bombenteppich demokratisieren will? Gibt es da keine Möglichkeit, um das irgendwie noch, sag mal, zu stoppen? Natürlich, da gibt es Möglichkeiten. Man muss zu einem Grünen gehen, der gerade dabei ist, Bomben zu verladen, sagen: Entschuldigung, wenn du die jetzt abwirfst, ja, dann verscheuchst du seltene Amphibien, dann störst du Brutvögel bei der Brut, das willst du doch nicht. Und dann sagt der Grüne, ist richtig, weil der Grüne hat ein Herz für die Umwelt und bei Menschen nur dann, wenn diese Menschen ihn auch wählen können. Das tut mir wirklich leid für euch Syrer. Aber kommen wir nochmal zum 10. Dezember, kommen wir nochmal nach Marrakesch. Dort wurde der Pakt ja dann durchgewunken und Angela Merkel hatte dann nochmal ihren großen Auftritt, um zu behaupten, dieser Pakt sei in breiter Mehrheit bejaht worden im Bundestag und es hätte eine breite Debatte gegeben. Sie spricht von diesem Nachmittag, den die AfD erzwungen hatte. Hier ist noch einmal Angela Merkel in ihrer vierten Amtszeit.
Wir haben eine umfangreiche Diskussion in unserem Parlament geführt. Es gab eine große Mehrheit im Parlament, diesen Pakt zu unterstützen, und Deutschland wird sich auch in seiner weiteren Umsetzung eng einbringen zum Wohle der Menschen auf unserem Planeten. Herzlichen Dank.
Also nochmal, 372 waren dafür, 294 waren dagegen. So sieht für Merkel also eine große Mehrheit aus. Und diese, ich nenne es mal Rechenschwäche, finden wir dann auch beim großen Rückhalt bezüglich der Nachfolgerin von Angela Merkel, wenn es um Annegret Kramp-Karrenbauer geht, kurz AKK übersetzt, Anne kann Kanzlerin, ist die neue CDU-Vorsitzende. Dieses Land kann aufatmen. Warum? Die CDU hat eine neue Chefin, nämlich Annegret Kramp-Karrenbauer, kurz AKK. Sie hat sich in einer Stichwahl gegen Mr. BlackRock alias Friedrich Merz klar durchgesetzt. So bekam AKK satte 517 Stimmen, während Merz deutlich abgeschlagen nur 482 Stimmen auf sich vereinigen konnte. In Prozenten ist das Ergebnis dann noch klarer abzulesen. 51,75% Annegret Karrenbauer, 48,25% gehen an Herrn Merz. Wir sehen also, Merkel hat eine Partei hinterlassen, in der also klare Mehrheiten garantiert sind. Und die erste Amtshandlung, die unter AKK dann stattfand und eingeleitet wurde, war ja die Wahl ihres Nachfolgers. Also wer wird Generalsekretär? Und das Rennen machte dann der Mann, den wir gerade im Bundestag gesehen haben, nämlich Paul Ziemiak. Er hielt überragende 62,8%, also weniger als 2/3. Aber er nannte selber das Ergebnis ein ehrliches Ergebnis. Muss man sich um die Zukunft von Friedrich Merz Sorgen machen? Diese Frage stellen sehr, sehr viele der 850.000 Obdachlosen in Deutschland. Und die Antwort lautet nein. Der Herr Merz, der weiß, wo es warm rauskommt, wie man in Baden-Württemberg sagt, für Merz ist immer Sommer. Er traut sich bereits ein Ministeramt zu, das konnte ich in der FAZ lesen. Und nachdem er gegen Frau Annegret Karrenbauer ganz kurz auf die Knie gegangen ist, ist er direkt in eine Partyveranstaltung der Atlantikbrücke gegangen, der er ja vorsteht. Und nachdem der Applaus dort abgeebbt war, hörte man ihn folgendes Bonmot zum Besten geben, nämlich: Ich habe es nur rechtzeitig geschafft, weil meine Rivalin gewonnen hat. Hat sie das? Ich denke, wir müssen mit Herrn Merz rechnen, weil so schnell gibt BlackRock nicht auf. BlackRock greift ja nach dem Kanzleramt, und vielleicht sollte man bei BlackRock darüber nachdenken, ähnlich wie in der Ukraine, 5 Milliarden Dollar in die Hand zu nehmen, um ein bisschen mehr Demokratie vor dem Reichstag zu inszenieren auf diesem Platz. Fuck the EU. Damit sind wir in Frankreich. Der Protest der sogenannten Gelbwesten, ihr habt davon gehört, der hört nicht auf, ebbt nicht ab. Es gab zwar bei den letzten Demonstrationen am 15. Dezember deutlich weniger Teilnehmer und auch weniger Verhaftung, aber das bedeutet gar nichts, weil die Gelbwesten sind schon seit einigen Monaten in Frankreich komplett präsent und aktiv. Ja? Fakt ist, der französische Präsident, der hat Probleme mit den Gelbwesten, das ist vollkommen klar. Und er setzt auf massive Polizeipräsenz und vor allem jede Menge Tränengas. Um diese Einkaufsmeile Champs-Élysées attraktiv zu gestalten für den Touristen. Ich denke, wir lassen am besten mal ein paar Bilder sprechen. Überspitzt könnte man sagen, Frankreich setzt Gas gegen seine Bürger ein. Wie fingen die Proteste der Gelbwesten in Frankreich eigentlich an? Und um was geht es dieser Bewegung eigentlich? Ja, 130.000 Leute sind da immerhin auf der Straße. In Cicero konnte man schon Ende November Folgendes lesen. Gelb ist das neue Braun, wie Rechte die Gelbwesten-Aktion vereinnahmen. AfD und Rechte wollen den Schwung für ihre Zwecke nutzen. Und als regelmäßiger Konsument von Cicero konnte man über diese merkwürdige Einschätzung im Grunde nur den Kopf schütteln. Ich habe das jedenfalls getan. Angefangen hat der Protest mit Jacqueline Moreau. Das ist eine Mutter von drei Kindern. Die arbeitet als Hypnosetherapeutin und ist dabei auf ihr Auto angewiesen. Sie fährt nach eigenen Angaben jedes Jahr 25.000 Kilometer und kann sehr selten auf Bus und Bahn zurückgreifen. Die gibt es nämlich dort in dieser Region nicht. Und deswegen spielt jeder Cent an der Zapfsäule eine Rolle. Besonders, wenn man eben in diesen ländlichen Regionen lebt. Und die Frage ist eben, was tun, wenn der Spritpreis erhöht wird, weil der wurde erhöht. Und zwar kaum war Präsident Macron im Amt, hat er ein paar Steuergeschenke gemacht, und zwar für die Reichen. Die Reichensteuer wurde quasi abgeschafft. Es gab Steuergeschenke für große Unternehmer. Und da stellte sich die Frage, wie soll das alles gegenfinanziert werden? Und da sagte sich der Herr Macron ganz einfach, wir kürzen die Rente und wir erhöhen die Spritpreise. Fakt ist, jeder fünfte Franzose hat zu wenig Geld für den täglichen Nahrungsmittelbedarf, also nichts essen in Frankreich, sondern hungern in Frankreich. Und der ehemalige Investmentbanker, das muss einem ja klar sein, wurde ja von den Konzernen aufgebaut wie Barack Obama als Hoffnungsträger. Stimmt auch, Hoffnungsträger für die Reichen. Heute hat es geschafft, dass 80% der Franzosen diesen Mann vollkommen ablehnen. Da nützt dann auch nichts die letzte TV-Ansprache, die hat er nämlich gehalten nach diesen Ausschreitungen und dazu hat er vorher ordentlich Kreide gefressen.
Française, Français. Nous voilà ensemble au rendez-vous de notre pays et de notre avenir. Les événements de ces dernières semaines dans l'Hexagone et Outre-mer ont profondément troublé la nation. Je demande au gouvernement et au Parlement de faire le nécessaire afin qu'on puisse vivre mieux de son travail dès le début d'année prochaine.
Um Druck aus diesem politischen System zu nehmen, ich meine, Frankreich ist ein Land, was Revolutionen als zweiten Vornamen hat, ich sage nur die französische Revolution, also um Druck aus diesem System zu nehmen, versprach Macron dann 8 Milliarden in die Hand zu nehmen, um in den nächsten 4 Jahren mit diesen 8 Milliarden Euro die Armut zu bekämpfen. Ja, das ist eine Menge Geld, könnte man denken, wenn man nicht wüsste, dass dasselbe Land ja pro Jahr 48 Milliarden für Rüstung ausgibt. Zudem ist Frankreich ein Land, was sich 300 Atombomben leistet. Frankreich ist die drittgrößte Atommacht. Und man stellt sich schon die Frage, wozu brauchen die eigentlich? Ja? Macht Macron damit Politik für die Reichen? Diese Frage wurde seinem Vorgänger gestellt, nämlich François Hollande, und seine Antwort war frappierend. Nein.
Le président des riches, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est ce que vous pensez? Non, ce n'est pas vrai. Il est le président des très riches.
Um die Politik der Reichen gegen die weniger Reichen, also umgangssprachlich Steuerzahler, um die durchzusetzen, hat Macron nicht so viele Möglichkeiten. Ja, er könnte zum Beispiel den Ausnahmezustand verhängen und per Dekret regieren. Sowas ist möglich, wenn es ganz überraschend plötzlich zu Terroranschlägen in Frankreich kommen könnte, wenn die sich häufen würden. Sowas kommt ja vor, ganz plötzlich immer wieder. Dann könnte er sagen, also Versammlungsfreiheit erstmal eingeschränkt. Er könnte auch die französische Polizei anweisen, den Protest niederzuknüppeln. Das einzige Problem dabei ist die Polizei selber, weil die Polizeigewerkschaft in Frankreich hat jetzt selbst angekündigt, sich den Gelbwesten anzuschließen. Das könnte dann natürlich auch zu Verbrüderungsszenen führen, also Polizei und Gelbwesten. Und diese Verbrüderungsszenen gab es schon, wie Polizisten ihre Helme abnehmen und dann gemeinsam mit den Demonstranten die französische Nationalhymne singen. Diese Bilder haben es leider und rein zufällig natürlich nie in unsere Presse geschafft. Wir haben sie beschafft. Wie weit die französische Regierung bereit ist zu gehen, um Proteste im Inland niederzuschlagen, kann man sich in Erinnerung rufen, wenn man ins Archiv geht. Wir erinnern uns vielleicht noch an den 17. Oktober 1961. In Paris demonstrierten damals 30.000 Franzosen mit algerischem Hintergrund. Und zwar wegen des Algerienkriegs, der damals getobt hat. Und sie wollten eben ein Statement dagegen setzen. Ganze Familien, Frauen, Kinder, Männer hatten sich fein rausgeputzt, wirklich so im Anzug, um in der Innenstadt von Paris eben ein Statement gegen diesen Krieg zu setzen. Und wie reagierte die Polizei? Was wurde ihr angeordnet? Was hat sie umgesetzt? Die französische Polizei eröffnete das Feuer. Binnen weniger Minuten verübte die französische Polizei an 200 Zivilisten ein Massaker. 200 Zivilisten wurden wahllos erschossen, mit Knüppeln und Gewehrkolben erschlagen oder auch in der Seine ertränkt. Ja? 1961, mitten in Paris. Und am nächsten Tag und auch die nächsten Jahre erschien darüber kein einziger Bericht, kein Foto, gar nichts. Es galt ein verordnetes Schweigen in Paris über dieses Massaker. 200 tote Zivilisten, erschossen, erschlagen, ertränkt durch die französische Polizei 1961 im Zentrum von Paris. Vive la France!
Die Leute haben weggeschaut, als die Algerier den Boulevard Saint-Michel hochliefen. Es waren ja Passanten auf der Straße. Ich ging dann zum Rex-Kino hinüber, gegenüber dem Verlagshaus der Zeitung Humanité. Da lag ein Mann in seinem Blut, jemand, den die Bullen verwundet hatten. Und ein junges Paar stieg über den Körper weg, um sich an der Kinokasse anzustellen.
Hier lagen Verwundete und zwei Leichen. Ich denke, es waren Tote, weil eine Decke über ihnen lag. Die Leute, die aus dem Kino kamen, sahen die Toten. Die Leute waren im Kino bzw. im Théâtre du Gymnase gegenüber. Das Leben ging weiter in Paris. Es mag unwahrscheinlich klingen, aber so war es. Das Blutbad hatte sich während der Kino- und der Theatervorstellung abgespielt. Die Leute drinnen hatten nichts davon mitbekommen. Erst als sie rauskamen und die Blutspuren sahen, begriffen einige, was vorgefallen war.
Also hübsch vorsichtig sein, liebe Gelbwesten. Oder um Billy Wilder zu zitieren, man muss wissen, bis wo man zu weit gehen kann. Das ist besonders wichtig, wenn man es mit dem französischen Präsidenten zu tun hat. Wir bleiben noch kurz in Frankreich, konkret in Straßburg. 11. Dezember gab es dort ein Attentat. Der gebürtige Franzose Chérif Chécard eröffnete aus bisher unbekannten Gründen das Feuer. Und zwar auf Menschen des Weihnachtsmarktes. Die Bilanz aktuell 4 Tote und zahlreiche Verletzte. Warum der Franzose mit diesem algerischen Hintergrund so handelte, ist nicht bekannt, weil die Polizei hat ihn Stunden später selber erschossen auf der Flucht. Ja? Aktuell wurden weitere 2 Personen verhaftet mit der Begründung, sie könnten mit dem Attentat zu tun haben. Offiziell heißt es übrigens, dass Chérif Chécard, bevor er schoss, Allah ist groß gerufen hätte und dann hätte sich auch noch der IS zu dieser Tat bekannt. Und die Frage, die sich mir spontan gestellt hat, ist, wie macht der IS das eigentlich? Also hat der Islamische Staat eine eigene Homepage mit Impressum, wo man sich da an ihn wenden kann? Und wenn das so ist, warum ist diese Homepage dann noch online? Ich meine, da ist doch Hate Speech. Wo ist Stasi-Spitzel Annette Kahane, wenn man sie mal braucht? Bleiben wir beim Thema Terrorismus und zitieren wir hier einen Mann, der sich auskennt, nämlich Vincenzo Vinciguerra, Mitglied der NATO-Geheimarmeen Gladio und Drahtzieher des Bombenattentates von 1972 auf den Bahnhof in Peteano. Ich glaube, 80 Tote hat es damals gegeben. Was hat er gesagt?
Wir müssen von Zeit zu Zeit Terroranschläge verüben, bei denen unbeteiligte Menschen sterben. Dadurch lässt sich der gesamte Staat und die gesamte Bevölkerung lenken. Das primäre Ziel eines solchen Anschlages sind nicht die Toten, sondern die Überlebenden, denn die gilt es zu lenken und zu beeinflussen.
Von Peteano nach Berlin, und zwar der 19. Dezember 2016. Hier wurde ja nach offizieller Darstellung ein LKW als Mordwaffe umfunktioniert. Und Terrorist hieß damals Anis Amri, er raste mit diesem 40-Tonner vorsätzlich in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz und tötete mehr als 10 Leute. 55 Menschen wurden schwer verletzt. Dann flüchtete dieser Mann und wurde am 23. Dezember bei einer Routinekontrolle in Italien erschossen. Fall ist also abgeschlossen. Wie sich später herausstellte, war aber Amri den Behörden, sowohl der CIA als auch dem BND, mehr als bekannt. Man hatte ihn über Jahre begleitet, um offiziell so an die terroristischen Netzwerke im Hintergrund heranzukommen. Auch der Verfassungsschutz kümmerte sich geradezu liebevoll um den mutmaßlichen Terroristen. Man hatte jede Menge V-Leute eingeschleust, die gaben Terrortipps und fuhren Amri persönlich zum Tatort nach Berlin. Also Terror powered by Steuergelder. Was wissen wir zwei Jahre nach diesem Anschlag eigentlich wirklich im Fall Anis Amri? Ist das abgeschlossen? Gibt es da offene Fragen? Die gibt es. Und wir haben Elias Davidson noch einmal eingeladen und zu diesem speziellen Fall interviewt, denn er hat ein Buch dazu geschrieben, Der gelbe Bus. Die GPS-Daten des LKW, also des Tatfahrzeuges, kann ich die offiziell einsehen?
Nein. Die Wochenzeitung Die Zeit hat in April 2017 einen langen Beitrag veröffentlicht von 5 Journalisten, die da mitgearbeitet haben, sehr langen Beitrag. Und zum Ende des Beitrages sagen sie, dass sie aufgrund des GPS, die haben also Zugang zu den GPS-Daten gehabt, herausgefunden haben, dass der Lastwagen erstmals bei einer roten Ampel gestoppt ist und dann sich mit 15 km/h in das Weihnachtswart geschlichen hat. Reingefahren ist.
Also er stoppt an der Ampel, dann schaltet er auf grün und dann fährt der Lastwagen los. Das war ja ein 40-Tonner Sattelschlepper, beschleunigt ja nicht wie ein Formel-1-Wagen, das heißt
mit 50 km/h, und dann hat er verlangsamt und nach 50 Meter gestoppt. Mhm. Das heißt, der ist praktisch in Schritt Geschwindigkeit durch die Schneise gefahren. Mhm.
Also nochmal, im Zeitartikel vom Januar,
vom April.
Schreiben die Journalisten, dass dieser LKW an einer Ampel stand und dann beschleunigt und mit 15 km/h in diesen Markt hineinfuhr. Aber offiziell ist er mit 50, 60 oder 70 km/h in die Unfallstelle hineingerast. Das passt ja nicht zusammen.
Nein, offiziell wurde nie gesagt, dass er mit 50, 60, 70. Das waren Zeugenaussagen und Bildzeitung.
Was sagt der Staatsanwalt mit welcher Geschwindigkeit?
Nix.
Was sagt die Polizei?
Nix.
Die müssen doch irgendeine Geschwindigkeit in ihrem Abschlussbericht erwähnt haben.
Es gibt keinen Abschlussbericht.
Wer sich ein abschließenderes Bild machen möchte, sollte sich das Interview mit Davidson angucken und vor allem er sollte dieses Buch lesen, Der gelbe Bus, ja, der sich eben mit Amri beschäftigt. Ein weiteres Buch zum Thema Amri haben wir auch in der Pipeline und auch ein Interview dazu, nämlich KenFM im Gespräch mit Stefan Schubert, Die Destabilisierung Deutschlands. Auch hier gibt es ein Amri-Kapitel. Diese beiden Bücher und die entsprechenden Interviews dazu helfen euch dabei, den Fall ein bisschen klarer einzuordnen und zu erkennen, es gibt jede Menge dunkle Stellen und die bleiben nur dann dunkel, wenn ihr nicht nachbohrt. Okay, es gibt Menschen, die jetzt sich ganz bewusst die Frage stellen, sag mal, muss denn eigentlich wirklich jeder Anschlag, muss der hinterfragt werden? Ja, warum der Konzernpreise dem Staatsfunk nicht mal trauen? Es mag ja sein, dass die auch mal, sag ich mal, falsch liegen, sich irren, ja. Aber diese ständigen Unterstellungen, dort würde praktisch bewusst, vorsätzlich gelogen, wenn es um Krieg und Frieden geht, das ist ja schon fast eine Phobie, das ist ja krank. Also wir, die das tun, wir sind ja ein bisschen verrückt. Aber deswegen sehen wir uns jetzt mal 3 aktuelle Fälle an. Zum Beispiel, wie begann der Bürgerkrieg in Syrien? Ja, der bis heute tobt, Stellvertreterkrieg, da haben wir Iran, Russland gegen den Rest, NATO-Staaten. Deutsche Beteiligung ist übrigens mit dabei. Also wie begann das? Offiziell ist das der Startpunkt, das Graffiti eines 13-jährigen Syrers, der hätte nämlich Schuld, der hätte sich ein paar Sprühdüsen geschnappt und hätte dann eben den Präsidenten, den ehemaligen Augenarzt aus London, Assad, beleidigt. Er hat nämlich an die Wand gesprüht, du bist als nächster dran, Doktor. Und dann seien die Sicherheitskräfte im Anschluss auf die Straße gekommen und hätten überreagiert. Die hätten auf die Jugendlichen Jagd gemacht und dann hätte sich die Situation hochgeschaukelt und zack, Bürgerkrieg. Dass dieser, ich nenne ihn mal Tatsachenbericht, über Deutschland in die ganze Welt gelangt ist, haben wir einem Mann zu verdanken, nämlich Klaas Relotius. Der war bis gestern noch Spiegelreporter und jetzt ist er leider gefeuert. Zuvor hatte man aber den 33-jährigen Reporter mit zahlreichen Preisen überhäuft. Er bekam den Peter-Scholler-Tour-Preis, er kam den Reitzmer Liberty Award und CNN persönlich hat ihn zum Journalist of the Year gekürt. Jetzt stellt sich raus, der gute Klaas stand den Gebrüdern Grimm doch näher als die meisten von uns und seine zahllosen Tatsachenberichte waren entweder frei erfunden oder ein wenig aufgehübscht oder eine Mischung aus beidem. Und das Mischungsverhältnis selber, das muss man jetzt selbst auch herausfinden. Die Frage an Klaas Relotius, warum? Warum hat er das gemacht? Er sagt, es hätte am Druck in der Branche gelegen. Er hätte nicht als Loser dastehen wollen und sah sich darum gezwungen, eine Sensationsstory nach der anderen abzuliefern. Aber wie konnte diese Märchenstunde ja nie einem der großen Pressehäuser auffallen, zum Beispiel dem Spiegel, der das ja alles auch gekauft und bezahlt hat? Und die Antwort darauf ist erschreckend einfach, nämlich wenn es ideologisch passt, wird es gebracht. Also wenn es in die NATO-Agenda passt, dann bringt es auch der Spiegel, weil Recherche gilt dann direkt als Sabotage. Ja? Und ich kann aus eigener Erfahrung wirklich sagen, wenn man gegen die Agenda des Hauses verstößt, weil man andere Sachen macht, wie KenFM im Radio zum Beispiel, dann fliegt man sofort raus, und zwar von heute auf morgen, weil man dann gegen die Leitplanken verstoßen hat. Und kein Kollege, weder außer Haus noch in Haus, stellt dann die Frage, sag mal, was sind denn das eigentlich für Leitplanken? Also mir wäre so etwas ja nach all den Jahren sehr viel peinlicher als euch das ist, aber der Phantomschmerz, der wird immer stärker. Jetzt stellt sich die Frage, kann man das steigern, also was Relotius sich beim Spiegel geleistet hat? Und die Antwort ist ja. Der Spiegel glaubt nämlich, es würde reichen, sich für Klaas Relotius einfach zu entschuldigen und die Sache wäre dann vom Tisch die Kufe vom Eis. Aber, Freunde in Hamburg, das ist es nicht. Denn eure Berichte haben ja maßgeblich dazu beigetragen, Stimmung für den Krieg in Syrien zu machen. Mit deutscher Beteiligung, mit deutschen Soldaten, die dort rumhängen. Illegal übrigens, ja. Deswegen, liebe Freunde im Spiegel, beim Spiegel in Hamburg, an euren Händen klebt Blut, es trieft geradezu. Es sind nämlich die Klappen einer ganzen Branche, die spätestens seitdem, jetzt kommt es wieder, 11. September aufzusetzen sind. Und jeder, der nachfragt, der als Reporter das tut, was er tun sollte, Fragen stellt, wird von euch als Verschwörungsesoteriker diffamiert. Und deswegen ist Klaas R. vom Spiegel nur die Spitze des Eisberges. Aber hören wir mal selber rein in diese Entschuldigung des Spiegel. Achtung, jetzt wird's furchtbar peinlich.
Der Spiegel bittet jeden und jede, der oder die mit falschen Zitaten, erfundenen Details ihres Lebens, in erdachten Szenen, an fiktiven Orten oder sonst in falschen Zusammenhängen, in Artikeln von Klaas Relotius im Spiegel aufgetaucht sein mögen, um Entschuldigung. Das Haus entschuldigt sich auch bei seinen Leserinnen und Lesern, bei allen geschätzten Kolleginnen und Kollegen in der Branche.
Liebe Freunde in Hamburg, diese Entschuldigung ist derart lächerlich, das wird nur noch getoppt durch Colin Powell, damals im United Nations Sicherheitsrat mit diesem kleinen gefakten Röhrchen mit Antrax und daraufhin wurde ja der Irak angegriffen, über 1,2 Millionen Menschen wurden umgebracht. Und was hat der Herr Powell später gesagt? Nicht, dass ihm das leid tut, ja, also dieses unendliche Leid, sondern das wäre der dunkelste Teil seiner Karriere gewesen. Ja, so ähnlich ist eure Entschuldigung. Damit sind wir bei Professor Tim Anderson, der ist Autor dieses Buches, Der schmutzige Krieg gegen Syrien. Dieser Herr Anderson wurde jetzt gefeuert, und zwar sein Arbeitgeber Uni Sydney hat gesagt, also wir können mit dem, was Sie hier so schreiben, Ihre ganze offene Denke, damit können wir nichts anfangen. Halten Sie sich doch vielleicht am besten eher an die Fakten von Klaas Relotius. Und weil dieser Herr Anderson so gefährlich ist mit seinem freien Denken als Wissenschaftler, hat man auch gleich gesagt, hier Hausverbot. Da ist es wirklich gut, dass es KenFM gibt, weil wir hatten Herrn Anderson schon 2016 bei uns und Dirk Pullman hat ihn interviewt.
We noticed we have contact with several people who touched hot potatoes and got into a lot of trouble. So it seems that the freedom of science in academia is in the same situation really as the freedom of the press in the media. Yeah? Would you agree that we are under more pressure than, let's say, 30 years ago?
It's hard for me to make that exact link with 30 years ago, but because in a sense, during the Cold War, for example, there were indeed heavy constraints. I think perhaps it's correct to say that the sophistication of propaganda today is greater than it's ever been. And one of the concerns for me as an educator, I'm a teacher as well as a researcher in academia, is that we have the most highly formally educated populations in the world these days, in human history, and yet the levels of propaganda are more powerful than they've ever been. The techniques, the comprehensiveness, even though we have, for example, access to the internet and to other sources, but the average person doesn't access a wide range of sources. So there are huge constraints on public debate, and I agree with what you said, that the types of pressures and the censorship and the manipulation of debate that happens in the media, in the corporate media and in what they sometimes call the mainstream media, is replicated in academia to a fair degree while those big conflicts are underway.
Als hätte Tim Anderson geahnt, dass man ihn zwei Jahre nach diesem Interview an der Uni in Sydney feuern würde. An dieser Stelle nochmal, und ich hoffe, wir haben euch in all den Jahren das auch zeigen können. Jeder Cent, den ihr KenFM zukommen lasst, wandert in aufrichtigen Journalismus. Das ist ein bisschen anders bei der FAZ. Dort konnte man am 12. November nämlich einen Artikel lesen mit der Überschrift »Wird Zypern ein neues Lampedusa? Syrer flüchten aus dem Libanon«. Dieser Artikel hatte ein Foto, was wir hier einblenden, und da gab es eine Unterschrift, nämlich Flucht vor dem Krieg, Autoschlange am syrisch-jordanischen Grenzübergang, Naslib südlich von Damaskus, und da wurde suggeriert, dass die eben aus Syrien rausfahren. Wie wir später von Karin Leukefeld im Rubicon erfahren haben, handelt es sich um eine plumpe Falschmeldung, denn das Foto zeigt die Flucht nicht vor dem Krieg, sondern das Gegenteil. Die Fahrer fahren aus dem Ausland wieder nach Syrien zurück. Das geht jetzt auch, weil die NATO hat ja ihre Söldner von der freien syrischen Armee abgezogen, deswegen kann man Libanon zurückkehren. Also die Fahrzeuge stehen an der Grenze nach Syrien hinein. Es gab mal diesen Werbespruch, FAZ, dahinter steckt immer ein kluger Kopf. Das stimmt nur noch teilweise, weil wenn es um NATO-Propaganda geht, dann macht die FAZ einfach das, was man Propaganda nennen sollte. Deswegen kaufe ich dieses Blatt auch nicht mehr, sondern unterstütze stattdessen den Rubicon mit einem Dauerauftrag. Und das solltet ihr auch tun. Rubicon, der ist längst überschritten. Nicht alle Professoren sind so loyal und haben ein solches Rückgrat wie Tim Anderson. Es gibt auch Professoren, die sind echte Bücklinge, die sind geradezu, ja, man kann sie als Speichellecker bezeichnen, ja. Menschen, die sich wirklich nicht zu schade sind, andere Wissenschaftler in den Dreck zu ziehen und zu zerren, um dafür von den Eliten von oben gehätschelt zu werden. Und einer dieser Kunden ist Professor Michael Butter von der Universität Tübingen. Das ist ein Wissenschaftler, dessen Horizont von der Ideologie seines Arbeitgebers abhängig ist. Ich glaube, so kann man es auf den Punkt bringen. Er ist übrigens der Initiator eines EU-Forschungsprojektes zur vergleichenden Analyse von Hintergründen, Nutzen und Gefahren von, jetzt kommt's, Verschwörungstheorien. Aha. Er hat es ja übrigens auch auf Daniele Ganser abgesehen, und zwar, weil der in Physik einfach besser aufgepasst hat, als es darum ging, wann schmilzt eigentlich Stahl? Ja, Stichwort 11. September. Und wie argumentiert jetzt Butter, um Ganser in die Pfanne zu hauen? Ganz einfach. Er sagt zum Beispiel, der Butter sagt über den Ganser, seine Methode ist das Fragenstellen, so nehme er sich aus der Verantwortung. Das muss man nochmal. Also, weil Ganser Fragen stellt, nimmt er sich aus der Verantwortung. Ja? Wer also in der Wissenschaft neugierig ist und Fragen stellt, der wird verdächtig, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Dann haben ja, Herr Butter, die Wissenschaftler im Dritten Reich alles richtig gemacht, weil die haben ja kaum Fragen gestellt, sondern die haben immer nur die Ergebnisse nach oben abgeliefert, die von oben gefordert wurden. Und dann war lange Zeit, also im Dritten Reich, alles in Butter. Und dann war später Herr Butter alles im Bunker. Und an dieser Stelle wird es Zeit, auch für Sie speziell, wenn Sie hingehen wollen, ein bisschen Werbung zu machen für Dr. Daniele Ganser. Januar 2019 ist der Mann in Fulda, und das Stichwort seines Vortrages, der reichlich besucht werden wird, das können wir jetzt schon mal sagen, ist Deutschland im Spannungsfeld der Geostrategie. Gehen Sie hin, können Sie noch was von lernen. Was hat sich im Journalismus eigentlich geändert in den letzten Jahren? Ich glaube, hier lauschen wir mal einem Journalisten, namentlich Roland Tiche, im Gespräch mit dem grünen Spitzenpolitiker Boris Palmer. Was hat sich geändert?
Die Regierungstreue der Medien fällt mir schon auf. Also früher war man als Journalist gegen die Regierung, ganz egal, welche Anzugsfarbe sie trug. Und heute,
aus Prinzip,
heute verteidigt man die Regierung. Was ist da passiert?
Das ist relativ einfach. Ein äußerer Feind einigt die Kräfte. Und der äußere Feind ist die AfD, also muss man jetzt zusammenstehen und alle Kräfte auf diesen Feind konzentrieren.
So gefährlich ist die AfD ja dann auch nicht.
Erstmal ist die Frage, ob die Erklärung zutreffend ist. Die kann ja billig sein, aber ich glaube, es ist so.
Es ist leicht.
Ich habe das Gefühl, dass sie zutrifft, ja, aber sie wäre insofern wirklich neurotisch, weil damit ja immer mehr Bereiche, die die AfD definiert, der Diskussion entzogen wird. Also wenn man so will, bis eine große Landkarte zuerst sagt, die AfD Flüchtling ist falsch, dann reden wir nicht mehr über die negativen Folgen der Flüchtlingspolitik, die es auch gibt. Dann sagt die AfD, was weiß ich, irgendwas mit den Russen oder mit der Marktwirtschaft oder mit der Rente. Und wir grenzen immer weitere Bereiche aus und sagen dann die Journalisten, darüber dürfen wir nicht schreiben, weil das würde die AfD nutzen. Ja? Das heißt doch im umgekehrten Fall, dass die AfD den Raum des Erlaubten indirekt definiert.
Deswegen wehre ich mich auch immer so dagegen, wenn mir irgendjemand sagt, hast du schon mal geguckt, wer dir da zustimmt? Das sind ja so viele von der AfD. Und dann sage ich, das ist überhaupt kein Maßstab. Der einzige Entscheidungsmaßstab ist das, was ich sage, richtig oder falsch.
An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an den Preisträger des Titels Person of the Year. Übergeben vom altwürdigen Time Magazine. Der Preisträger, also der Ausgezeichnete, ist in diesem Jahr ein Journalist und heißt Jamal Khashoggi aus Saudi-Arabien. Leider kann der Preisträger die Auszeichnung dieses Mal nicht persönlich entgegennehmen, denn er wurde in einem saudischen Konsulat in der Türkei derart herzlich begrüßt, dass er das Bewusstsein verlor. Und da saudische Regierungsgebäude oft sehr großzügig gestaltet sind und nur über zahlreiche WCs verfügen, ist es bisher nicht gelungen, Khashoggi in den Räumlichkeiten wiederzufinden. Das ist schwierig. CIA spricht natürlich von Ermordung des Journalisten, aber dazu müsste etwas auftauchen, was immer noch fehlt, und zwar die Leiche. Auf dem G20-Gipfel Ende November war die Stimmung jedenfalls wieder prima, prima Stimmung, und zwar auch als Prinz Mohammed bin Salman die Bühne betrat. Spontan konnte Donald Trump ihm das neueste Kriegsspielzeug für den Jemen verkaufen, hier große Schautafel, das muss man vorstellen, jemand macht das ja, dass man das in die Kamera halten kann. Und dann kam noch der Herr Macron dazu, um sich möglicherweise zu erkundigen, ob Saudi-Arabien und der Prinz nicht gleich dabei helfen würde, den einen oder anderen nervigen Journalisten aus Frankreich in der saudischen Botschaft in Paris zu empfangen. Ist jetzt nur eine Theorie von mir. Ja, als bin Salman dann auf Putin traf, wurde der Hip-Hop-Gruß ausgetauscht. Wir schauen mal rein. Woher wussten die Saudis eigentlich, wann sich Jamal Khashoggi wo aufhielt, um das entsprechende Empfangskomitee jederzeit griffbereit briefen zu können? Nun, man hat diesem Journalisten aus Saudi-Arabien eine Tracking-Message aufs Handy gespielt und konnte daher die Daten auslesen. Das heißt, man wusste immer, wann der wo in welches Flugzeug einsteigt, worüber, mit wem spricht in der Mail. Man war also jederzeit vorbereitet. Und diese Software kam aus Israel, dem einzigen Apartheidsstaat in Middle East. Und zwar erfunden von einer Cyberschmiede namens NSO Group. Und wie diese Tracking-Message funktioniert, was sie kann und wie sie jeden gläsern macht, das lassen wir jetzt mal Edward Snowden erklären.
Es funktioniere so, dass diese Unternehmen Nachrichten an ein Handy senden, die dem Handynutzer unverdächtig und zugleich aber wichtig erscheinen. Zum Beispiel mit dem Betreff eines erwarteten Pakets oder einer Lieferung. Sobald du auf den Link klickst, und jeder klickt irgendwann auf einen solchen Link, weil sie dies 100-mal auf 100 verschiedene Arten ausprobieren können, immer wieder von einer anderen Nummer, gehört von nun an demjenigen dein Telefon, der dir diese Nachricht geschickt hat. Alles, die gesamte Historie in deinem Telefon, können sie nun sofort kopieren. Alles, was von diesem Tag an auf deinem Handy passieren wird, überall, wo du hingehst, jeder, den du anrufst, alles, was du liest, jedes Foto, das du machst, eigentlich alles, was du sagst, weil sie das Mikrofon aus der Ferne einschalten können. Sie können auch die Kamera aus der Ferne einschalten, auch wenn du noch gar kein Foto gemacht hast. Alles, was jetzt gerade mit diesem Gerät geschieht, alles, woran dein Handy beteiligt ist. Diese Firma und ihre Kunden sind jetzt ein Teil davon.
Die Bundesrepublik hat auf die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi schon gewohnt konsequent reagiert. Aber dennoch anders als im Fall Skripal, der ja noch lebt und bei dem es bisher nicht gelungen ist, den schwarzen Peter, also den Russen, unterzuschieben. Ich rede hier von Novichok. Damals wies die BRD ja sämtliche russischen Diplomaten aus Deutschland aus und fügte sich den Sanktionen gegen Russland, wurde ja von den USA so angewiesen. Ja, und bis heute gelten die Sanktionen. Im Fall des ermordeten Journalisten Khashoggi wurden die Waffenlieferungen an Saudi-Arabien aber auch für satte 2 Monate einfach ausgesetzt. Nur Beratung, kein Verkauf. Das kennen wir ja von Autohäusern an Sonn- und Feiertagen. Das gilt jetzt eben auch für Waffen. Aber nach der Frist wird ja volles Rohr, professionelles Gerät zur Menschenjagd, muss man sagen, nach Riad geliefert. Stichwort Jemen. Ja, das alles dient natürlich dem Demokratisierungsprozess in Saudi-Arabien. Und wie das zu verstehen ist, das erklärt uns jetzt Matthias Riechling.
Und ich bin für werteorientierte Außenpolitik, gerade im arabischen Raum. Trotz der Affäre Khashoggi sage ich Panzerlieferung an Saudi-Arabien. Ja, ich weiß, es ist eine Diktatur, aber kennen wir ja von der DDR, nicht wahr? Je mehr Druck von oben, umso schneller wächst der Demokratiewille von unten. In der DDR hat es 40 Jahre gedauert. Wir wollen diese Zeit verkürzen, indem wir den Druck von oben verstärken, indem wir dahin Panzer liefern. So einfach. Ja, kommen Sie durch.
An dieser Stelle wird es echt traurig. Berlin, die Hauptstadt, hat einen schweren Verlust erlitten, und zwar am 30. November einen Ehrenbürger, George Herbert Walker Bush, den Papa von Bush Jr. Der ist nämlich gestorben. Der aktuelle Bürgermeister von Berlin, wie heißt der eigentlich? Egal. Also der hat 1.700 Euro Steuergelder in die Hand genommen und hat eine große Annonce in der Berliner Zeitung geordert und buchen lassen und hat uns allen erklären lassen, dass wir, die Berliner, wahnsinnig traurig sind, dass George Herbert Walker Bush von uns gegangen ist. Und warum sind wir alle traurig? Weil eben dieser Bush, also der Papa von dem aktuellen Bush, der hat ja die Wiedervereinigung möglich gemacht. Ja. Ich war auch ein bisschen unsicher und habe dann gedacht, na, da muss ich mal nachschauen. Ich dachte nämlich immer, das ist irgendwie Helmut Kohl gewesen und Michael Gorbatschow. Aber nein, es muss dieser George Herbert Walker Bush gewesen sein. Und in der Unsicherheit bin ich dann auf den Twitter-Kanal von Heiko Maas gegangen und habe mich da nochmal schlau gemacht. Aber auch dort wurde nur über Papa Bush geredet, also kein Kohl und kein Gorbatschow. Und deswegen trauern wir um einen großen Staatsmann. Dieser Hintergrundinformation jetzt. Dieser Staatsmann war unter Ronald Reagan Vizekanzler und damit an der Iran-Contra-Affäre beteiligt, also auch dieser Krieg mit Tausenden von Toten. Dann war er Chef der CIA, also dieser Behörde, die ständig im Ausland mordet, tägliches Geschäft. Das war auch der Papa Bush. Und später als Präsident griff er den Mann an, den die CIA zuerst aufgebaut hat, nämlich Saddam Hussein, Irak. Das ist auch dieser Bush. Sein Hauptverdienst besteht aber in der langjährigen und bis heute anhaltenden Terrorallianz zwischen der Familie Saud, also den Besitzern von Saudi-Arabien, und der Familie Bush. Man war und ist bis heute dick im Geschäft mit der, jetzt kommt's, Bin Laden Group, mit dem Khashoggi-Clan und der Familie Saud. Also Familie Bush und Familie Saud sind auch Erfinder dessen, was wir heute Al-Qaida nennen, IS oder islamischer Terror. Das haben die gemeinsam gezüchtet in den frühen 80er Jahren in Afghanistan, um dagegen die UdSSR-Krieg zu führen, was ihnen auch gelungen ist. Ja? Und später hat sich das verselbstständigt. Aber der Papa des Verstorbenen, Prescott Bush, der hatte auch schon so merkwürdige Allianzen. Der stand nämlich damals schon im engen Kontakt zu den Nationalsozialisten. Der spendierte in München der NSDAP das braune Haus. Das war Papa von Papa Bush. Das heißt, wir haben es hier mit einer Familie zu tun, die schon damals massiv die Nationalsozialisten finanziert und aufgebaut haben. Ihm wurde damals auch das Vermögen entzogen, aber da gab es noch viele andere Konten, die wurden nie abgeräumt. Also, George Herbert Walker Bush ist das Mitglied einer Familie von, Menschen, die überhaupt kein Problem haben, mit Terroristen zusammenzuarbeiten, wenn es dem persönlichen Machterhalt dient. Er geht bis heute über Leichen und die ganze Familie geht bis heute über Leichen. Und dieser Dreck, den die am Stecken haben, der ist so groß, dass man daraus wirklich einen neuen und zweiten Mond bauen könnte. Und wer das alles nicht wahrhaben will, ja, oder aber auch nicht wahrhaben darf, weil er zum Beispiel der Bürgermeister von Berlin ist, dessen Namen uns allen nicht einfallen will, dem empfehle ich zwei Bücher, und zwar von Greg Unger, Die Bushs, die Sauds und Öl, Macht und Terror. Aus dem Jahre 2004 unbedingt lesen, eins der wichtigsten Bücher, und da fallen nicht nur die Namen von Saud und Bush, sondern auch von Khashoggi und von der Bin Laden Group und von Bin Laden. Man ist dick in Geschäft, man arbeitet zusammen, damals wie heute, das hat alles miteinander zu tun, auch ein wichtiges Buch zum 11. September. Oder aber auch dieses hier, Anthony C. Sutton, Wall Street und der Aufstieg Adolf Hitlers. Auch hier haben die Bushs massiv mitgemischt und tun es noch. Wenn es dem persönlichen Machterhalt dient, sind die Bushs immer dabei, da muss man auf den Bush klopfen. Der durch einen US-geführten Staatsstreich ins Amt geputschte Präsident Poroschenko ist stocksauer. Und zwar aus folgendem Grund: Alles, was man ihm im Übersee versprochen hatte, wurde nicht gehalten. Was war das? Also erstens, die Krim gehört immer noch zu Russland, ja, und die NATO hat sich in Syrien verfranst und kann sich deswegen nicht weiter in der Ukraine engagieren. Und dann ist Kiew natürlich dringend auf westliche Wirtschaftshilfe angewiesen, um nicht vollkommen wirtschaftlich abzuschmieren, totale Pleite, die droht nämlich. Außerdem lässt die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO weiter auf sich warten. Und mit dieser miesen Bilanz ist die nächste Legislaturperiode von Poroschenko natürlich gefährdet. Poroschenko, um es zusammenzufassen, braucht Publicity. Und aus diesem Grund provozierte er Schiffe der ukrainischen Marine. Sie mögen doch bitte einen Zwischenfall an der Kertschbrücke organisieren, indem sie einfach unkontrolliert durch diese Grenze fahren. Hier verläuft nämlich eine Grenze seit 2014, russisch-ukrainische Grenze. Und beide Seiten, jetzt kommt's, halten sich daran, und zwar seit Jahren. Wer die Grenze passieren will, der muss ein Prozedere durchlaufen, der muss sich eben anmelden, wie bei jeder Grenze. Dann wird das abgestimmt und dann kann er weiterfahren. Wer allerdings ohne Anmeldung passieren möchte, der wird wie an jeder Grenze, die kontrolliert wird, der wird einfach gestoppt. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ja? Wie gesagt, die Prozedur ist nicht nur seit dem Referendum 2014 also akzeptiert worden, sondern jetzt kommt's, das habe ich nirgends gelesen, ist aber die Wahrheit, es gibt dazu einen Vertrag. Ja? Und als das ukrainische Militär jetzt Boote Richtung Asowsches Meer geschickt hat, also ohne Anmeldung, da wollte man, dass man gestoppt wird. Man wollte ein Fanal errichten, man wollte die Außenwirkung provozieren nach dem Motto, die Russen schnappen sich unsere Boote. Und die westliche Presse ist ja darauf auch reingefallen worden, also das wurde ja angewiesen. Mal unter uns, also wer versuchen würde, eine kontrollierte Grenze einfach so zu passieren, der hätte eh schon Schwierigkeiten. Wer aber da auch noch voll bewaffnet versuchen würde, die Grenze zu passieren, der würde in jedem Fall gesiebte Luft atmen. Heiko Maas, SPD und von Berufswegen ein bisschen schlecht informiert, twitterte dann trotzdem merkwürdige Dinge. Diese zum Beispiel.
Die Entwicklungen in der Ukraine sind besorgniserregend. Eine russische Blockade der Durchfahrt ins Asowsche Meer ist nicht akzeptabel. Wichtig ist, dass diese Blockade aufgehoben wird. Wir rufen beide Seiten zur Deeskalation auf.
Also nochmal, Poroschenko ging es um die Außenwirkung. Ja? Er verhängte ja kurz darauf auch das Kriegsrecht in der Hoffnung, die NATO würde jetzt mit in diesen Krieg einsteigen, was die NATO aber nicht gemacht hat. Interessant ist, was ich auf der Seite von Robert Hering gefunden habe, also auf dessen Homepage, die ich immer empfehlen kann, das war nämlich nirgends sonst zu lesen. Da gab es nämlich einen Text des NATO-besessenen Think Tanks Atlantic Council und die haben dort einen Ukraine-Blog. Und dort konnte man Folgendes lesen, die gaben den Rat, man möge doch einen militärischen Zwischenfall zwischen der NATO und Russland provozieren. Wie soll man das machen? Man möge doch am besten die frisch gebaute Brücke, die eben Russland und die Krim verbindet, die Kertschbrücke, man möge diese Brücke sprengen und dann möge man noch ein paar Boote quasi voll bewaffnet ins Asowsche Meer schicken, in der Hoffnung, diese Boote würden nach der Sprengung auch noch beschossen. Und dann hätte man endlich einen Grund, ja, dass zwei Atommächte aneinander geraten im Asowschen Meer. Ja? Die Frage, die ich mir stelle, warum war diese Taktik kein Aufmacher beim ehemaligen Nachrichtenmagazin Der Spiegel? Also Ukraine rät zu einem Grund für einen dritten Weltkrieg mit Atomstaaten. Wäre doch ein schöne Schlagzeile gewesen, habe ich nirgends gelesen. Warum ist das so? An dieser Stelle sei nochmal angemerkt, für alle, die sich die Frage stellen, warum können die beiden nicht miteinander? Auf der Krim ist man angewiesen auf das Wasser, was aus der Ukraine kommt. Und dieser Kanal, der wurde 2014 schon stark zugedreht und seit 2017 hat man den Hahn komplett abgedreht. Wer also Wasser haben möchte auf der Krim, muss sehen, wo er bleibt. Das ist die Peace-Politik der Ukraine und von Poroschenko. Wie sähe eine eigenständige Ostpolitik eigentlich aus, ja, also die vermitteln würde mit deutscher Diplomatie. Die hätte zum Beispiel ja die Grundüberzeugung, dass Frieden und Freundschaft mit Russland nötig ist, dass wir da nicht drum herum kommen. Das wäre eben eigenständig, ja. Denn dieses Embargo zum Beispiel, das schadet ja allen, ja. Es schadet natürlich den Russen, aber es schadet auch den Europäern, es schadet den Deutschen und es schadet der Ukraine, ja. Also was soll das? Es gab ja mal Zeiten, da hatte dieses Land politisches Personal, das sich auch traute, sich den USA in entscheidenden Fragen entgegenzustellen. Ja? Washington wollte zum Beispiel damals während des Vietnamkrieges, dass deutsche Soldaten in Vietnam kämpfen sollten und das SPD-Urgestein Helmut Schmidt sagte damals offen, nee, machen wir nicht. Und das hat er ganz laut und ehrlich gesagt und zwar im Deutschen Bundestag. Sowas gab's mal.
Und wir müssen wohl nicht noch einmal sagen, dass auch wir gute Freunde der Amerikaner bleiben wollen. Wir wissen auch, das müssen wir wohl auch nicht noch einmal sagen, dass wir um unserer eigenen Sicherheit willen auf sie angewiesen bleiben. Aber gerade um der Freundschaft willen darf man den eigenen Freunden gegenüber nicht feige sein, damit das zu sagen, was man wirklich denkt.
Ja, wer bei der SPD heute überhaupt noch denkt und das dann auch laut ausspricht oder versucht, mit jemandem zu sprechen, der kann feststellen, dass er sich genauso gut an einen Zigarettenautomaten wenden kann. Ja, was bleibt, ist die Partei zu verlassen. Und das hat jetzt Marco Bülow getan. Er ist 26 Jahre lang überzeugter SPDler gewesen, aber er hielt diese Truppe von Realitätsverweigerern einfach nicht mehr aus. Hier eine fantastische Pressekonferenz.
Ein erster Punkt, und der ist halt sehr aktuell und der hat auch nochmal, man könnte sagen, mir den Rest gegeben. Wir haben eine Haushaltsdiskussion hinter uns und es gab keine Diskussion darüber, auch wenn ich das ein paar Mal versucht habe, in der Bundestagsfraktion über die Gewichtung zu sprechen. Wir haben 4,7 Milliarden mehr in den Verteidigungshaushalt gesteckt. 4,7 Milliarden. Das ist doppelt so viel und alleine nur die Erhöhung wie der gesamte Umwelt- und Klimahaushalt insgesamt ist. Obwohl wir sagen, Klimaschutz ist eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben, stecken wir 4,7 Milliarden in Verteidigung. Wir gehen also stark auf dieses 2%-Ziel von Trump und der NATO zu, obwohl die SPD das immer abgelehnt hat. Gleichzeitig das Ziel, was die SPD immer hochgehalten hat, dass wir die Oder-Quote erfüllen, also diese 0,7%, die weltweit vereinbart sind, da reinzustecken in humanitäre Hilfe, in wirtschaftliche Zusammenarbeit, in Klimaschutz, internationale Klimaschutzprojekte, da kommen wir nicht vom Fleck. Und im Koalitionspapier steht, das hat noch Sigmar Gabriel ausgehandelt, da war ich eigentlich dagegen, dass es eine 1:1-Kopplung gibt von Steigerung des Verteidigungshaushaltes und auf der anderen Seite Steigerung, was die Oder-Quote angeht. Wenn Sie sich diesen Haushalt angucken, es ist relativ schwer zu berechnen, aber es ist weniger als 1 Milliarde jetzt in den einen Bereich geflossen und 4,7 Milliarden in den anderen Bereich. Das heißt, es ist ein Bruch des Koalitionsvertrages. Ich bin schon mit dem Koalitionsvertrag nicht einverstanden gewesen, aber ihn dann auch noch an den Stellen zu brechen, wo man zumindest sozialdemokratisch was erreichen könnte, und dass eine Partei von Willy Brandt, von Erhard Eppler, von Egon Bahr, eine Abrüstungspartei, eine Partei für Sicherheit und Frieden, am Ende sozusagen einem Trump-Doktrin eher folgt und Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe und diese Zusammenhänge eher egal ist, alleine schon in den Diskussionen, finde ich, zeigt auch einiges. Ich will einen zweiten Punkt nennen. Das ist das Thema Ungleichheit, das ist das Thema soziale Gerechtigkeit, was mich lange umtreibt. Nicht nur, weil ich da direkt die Auswirkungen in meinem Wahlkreis zu spüren bekomme, wo ich einfach glaube, dass wir da nicht vorwärts kommen und wo ich glaube, dass wir sogar eher, von den letzten 20 Jahren haben wir 16 Jahre mitregiert. Das heißt, wir können uns da nicht aus der Verantwortung stellen. Und das in einem so reichen Land, wo in den nächsten Jahren Billionen vererbt werden wird, wo in den letzten 15 Jahren, auch da waren wir lange in der Regierung, die Millionäre sich verdoppelt haben. Auf der anderen Seite die Armut so stark zunimmt. 4,4 Millionen Kinder sind von Armut bedroht. 1,5 Millionen Menschen nutzen die Tafel. Und was machen wir? Wir gehen dahin zur Tafel, machen schöne Fotos, wie wir da ehrenamtlich eine Stunde Essen verteilen und dann sind wir wieder weg. Es müsste doch das Ziel sein, und das müsste in den Koalitionsvertrag und das müsste Ziel der SPD sein, zu sagen, wir wollen Armut beseitigen. Wir wollen, dass es keine Tafeln mehr gibt, dass Menschen da nicht mehr hingehen müssen. Das muss das Ziel sein und nicht zu sagen, hier, wir sind so toll, wir haben jetzt eine Stunde eine Schürze um und verteilen Nahrungsmittel. Das macht mich wütend. Und es macht mich auch wütend, wenn wir diese Statistiken uns angucken. Die unteren 10% haben Einkommensverluste erlitten, deutliche in den letzten 15, 20 Jahren. Die oberen 10% haben Einkommensgewinne erzielt in den letzten 15, 20 Jahren. Gleichzeitig sind die Steuern vor allen Dingen dort gesunken, bei denen, die diese Einkommensgewinne haben. Und die Steuern sind gestiegen bei den unteren. Wenn man diese ganzen Verbrauchssteuern dazu nimmt, muss man aber, weil natürlich eine Mehrwertsteuer hauptsächlich die trifft, die ganz viel für Nahrung und so weiter ausgeben. Warum guckt sich diese Statistiken keiner an? 10% in diesem Land besitzen über 60% des Vermögens. Und 50%, also nicht die unteren 10%, sondern 50% besitzen 3-4% des Vermögens. Keine Diskussion darüber in Wirklichkeit. Selbst Liberale müssten doch sagen, natürlich, eine gewisse Ungleichheit mag förderlich sein, aber irgendwo sind die Grenzen erreicht.
Wer wissen will, zu was die SPD sonst noch so fähig ist, dem sei dieses Buch empfohlen, und zwar von Sebastian Haffner, Der Verrat. Es geht um die Genehmigung der Kriegskredite, 1918, 19, also gerade 100 Jahre her, und top aktuell. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. An dieser Stelle ein schnippisch gebrachter Nachrichtenüberblick im Schnelldurchlauf. Bei Amazon wird gestreikt. Peinlich während des Weihnachtsgeschäftes. Betroffen sind die Standorte Leipzig und Werne. Das sind dann 350 Mitarbeiter. Die haben keinen Bock mehr. Warum nicht? Die Arbeitszeiten, die Arbeitsbedingungen, der Druck und dann auch noch die üble Bezahlung. Ja? Die Frage, die sich stellt, ist, warum Jeff Bezos so schlecht zahlt. Die Antwort ist einfach. Der Mann braucht im Moment sehr viel Geld, um sich neue Server zu kaufen. Denn er hat einen neuen Kunden, jetzt kein Scherz, die CIA. Die steht auf der Fußmatte und da wird natürlich Geld investiert. Das kann man natürlich nicht der Belegschaft geben. An dieser Stelle möchte ich auf ein Buch verweisen von Johannes Bröckers. Ihr kennt seinen Bruder Matthias Bröckers, aber der Junge schreibt auch: Schnauze Alexa, ich kaufe nicht bei Amazon. Das Buch sollte man am besten in einem Buchladen kaufen und wenn man es bei Amazon kauft, dann sollte man danach bei Amazon den Account schließen. Ich kaufe nicht bei Amazon. Schwere Vorwürfe aus Israel. Es gibt neue, ernstzunehmende, schwere Vorwürfe des Antisemitismus. Und zwar aus Israel, und betroffen ist diesmal das Jüdische Museum in Berlin. Warum? Weil es unter anderem Organisationen ein Forum gibt, die sich für die BDS-Kampagne stark machen. Israel wirft auch der Rosa-Luxemburg-Stiftung vor, Anti-Israel-Aktivitäten zu unterstützen, sprich mit Antisemiten, jetzt kommt es, zusammenzuarbeiten. Die Taz, die über die Vorwürfe gegenüber dem Jüdischen Museum berichtet hat, wollte sich bis heute nicht von den Beschuldigten distanzieren, sodass man den Eindruck nicht ganz beiseite schieben kann, dass sich hier ein, ja, wie sage ich das, linksgebender Sumpf von Israel-Hassern zusammengefunden hat. Für mich ist es persönlich bitter, mitzuerleben, wie weit der Antisemitismus bereits in grünen und linken Kreisen zum guten Ton gehört und wie wenig man die Sorgen und Nöte der einzigen Demokratie im Nahen Osten ernst nimmt. Es ist beschämend. Katar tritt aus der OPEC aus und dafür gibt es zwei Gründe. Wer nämlich in der OPEC sein will, der muss sich an die Preisabsprachen der OPEC halten. Und da ist Saudi-Arabien der tonergebende Staat als größter Förderer. Katar möchte also raus aus diesem Kartell, um den Preis des eigenen Öls selber zu bestimmen. Zudem will Katar, das ist ja das Land, aus dem Al Jazeera sendet, das immer häufiger auch mit dem Iran Geschäfte macht, was Riyadh überhaupt nicht gefällt. Es möchte umsteigen, und zwar raus aus dem Ölgeschäft, rein ins Flüssiggasgeschäft. Und wer diese beiden Botschaften kombiniert, also raus aus der OPEC und rein ins Flüssiggasgeschäft, wer das kombiniert, kann erkennen, dass sich hier etwas zusammenbraut in Middle East. Die Deutschen können rechnen und lassen sich von den Kfz-Herstellern nicht über den Diesel verschmierten Tisch ziehen. Stichwort Umtauschprämie. Die Prämie, die meisten Hersteller den Betrogenen dann bezahlen wollen, liegt nämlich unterhalb des Wertverlustes, den der Wagen erlitten hat, sodass der Dieselkunde in jedem Fall für die Zeche zahlt, obwohl das Kartell der Industrie und des Staates massenhaft betrogen hat. Das ist ja klar. Inzwischen will zum Beispiel Baden-Württemberg VW verklagen, da die jüngst angeschafften Polizeifahrzeuge mit Dieselmotor immer häufiger in der Stadt von Stuttgart, Innenstadt, nicht fahren dürfen wegen des Dieselfahrverbotes, ja? Es wird noch lustig in diesem Land. Die Bundeswehrsoldaten, speziell die Eliteeinheit KSK, bekannt aus diesen authentischen YouTube-Clips, hat im Moment ein Problem, und zwar mit der Justiz. Man wirft den Herren Folgendes vor, nämlich Vergewaltigung, sexueller Missbrauch von Kindern und schwerer Landfriedensbruch. Mindestens 6 Soldaten müssen jetzt die Hosen runterlassen. Ja? Ganz ehrlich, wer diesen Job der Jungs kennt, der weiß natürlich, dass diese Grenzen im Nahkampf, die sind natürlich fließend. Und von daher würde es vielleicht helfen, das Testosteron nach dem Einsatz dahingehend zu senken, indem man die Truppe verpflichtet, ein Bild ihrer Chefin, also Frau von der Leyen, im Spind aufhängen zu müssen. Weil wer das dann sieht, bei dem ist automatisch tote Hose. Das von Saudi-Arabien seit Jahren mit Krieg überzogene Land Jemen ist möglicherweise schwer reich. Gerüchten nach verfügt der Jemen über die größten Flüssiggasreserven der Welt, was erklärt, warum Riyadh, Washington, aber eben auch Berlin bereit sind, weiter wegzugucken, wenn es dort seit Jahren darum geht, die Bevölkerung irgendwie loszuwerden durch Massenmord. Ja? Massensterben, dieses Bild hier spricht mehr als 1000 Worte. Deutschland und die Regierung lässt das allerdings vollkommen kalt. Wir verkaufen Riyadh alles, was das Land benötigt, um das Problem mit der Bevölkerung im Jemen vom Tisch zu bekommen. Das ist Deutschland, das ist die Bundeswehr, das ist unsere Regierung. Wenn wir über Banken sprechen, haben wir oft kein gutes Wort für Banken, aber in diesem Fall ist es anders, weil die GLS-Bank, also die Bank, über die ihr KenFM unterstützt, ist zum 9. Mal Bank des Jahres. Das ist eine Leistung und wir gratulieren dazu. Warum ist das so? Dafür gibt es einen klaren Grund. Das Geld der Kunden wird nämlich nach ethischen Maßstäben eingesetzt. Es gibt ja diesen Claim, man kann sein Gewissen am Bankschalter abgeben, muss man aber nicht. Und so investiert die GLS-Bank das Geld der Kunden eben nicht in Rüstungsprojekte, nicht in AKWs und auch nicht in andere Branchen, die den Planeten kaputt machen, sondern in ethische Projekte, die man als Kunde eben mitbestimmen kann. Es gibt also auch keinen Hochfrequenzhandel und keine Spekulationsgewinne. Und wenn es mehr solche Banken gäbe wie die GLS Bank, dann hätte es auch nie eine Lehman Brothers Pleite gegeben. Deswegen, was könnt ihr tun, um eine andere Welt herbeizuführen? Ihr braucht ja Geld, ihr braucht ein Konto. Na, wechselt zum Beispiel zur GLS Bank. Am Ende der 48. Ausgabe von Me, Myself in Media möchten wir euch auf 2 Interviews hinweisen, die ihr nicht verpassen solltet. Das erste betrifft Daniel Harrich. Er hat ein Buch geschrieben, nämlich über Pharmacrime, also gefälschte Medikamente. Warum? Wenn du heute in ein Krankenhaus gehst oder in eine Apotheke, weil du ein dringend benötigtes Herzmittel brauchst, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass das Medikament, was du bekommst, auch ein Originalmedikament ist. Es könnte eine plumpe Fälschung sein, denn auch der Apotheker, der das Medikament aushändigt, hat längst den Überblick über die Lieferkette verloren. Er muss vertrauen. Es steht schlimmer, als die meisten von uns wahrhaben wollen. Es ist krank im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen einschalten. Pharmacrime mit Daniel Harrich.
Nehmen Sie sich mal eine Arzneimittelpackung, ein Medikament, irgendein Aspirin. Und schauen Sie mal drauf, ob da irgendwo drauf steht Made in. Bei jedem Kleidungsstück, das ich anhabe, steht drauf, sogar bei der Uhr steht drauf, wo die gemacht wurde. Bei keinem der Medikamente, die Sie in die Hand bekommen, steht drauf Made in Germany oder Made in China oder wie auch immer. Sie sehen schon überhaupt nicht, wo die Wirkstoffe, die Bindemittel und so weiter herkommen. Das heißt, wir nehmen hier ein Aspirin von Bayer, Leverkusen, ist möglicherweise nie an Leverkusen überhaupt vorbeigekommen, sondern kommt aus Shenzhen oder aus Hyderabad oder wie auch immer. Mhm. Kann ich Ihnen nicht sagen.
Jetzt muss man dazu sagen, dass...
Also Transparenz und Kontrollen.
Jetzt muss man dazu sagen, wenn man sich jetzt hier auf die Märkte auch konzentriert, wo sehr viel gefälscht wird, wie Indien und China, dass dort eben nicht nur gefälscht wird, dort wird auch Forschung betrieben, das muss man auch dazu sagen. Dort wird auch Innovation geleistet. Und dort sorgt man auch dafür, dass hier die Pharmafirmen nicht Fantasiepreise machen können, weil das ist ja anders als in bei allen anderen Produkten. Die Pharmaindustrie produziert ein Produkt und sagt, was es zu kosten hat, und das wird dann muss bezahlt werden, egal was da drauf steht. Und durch indische und chinesische Produktionen sind auch Medikamente erheblich billiger geworden, auf die man angewiesen ist. Das wissen Sie, haben Sie ja auch recherchiert. Können Sie da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
Insbesondere im Bereich der generischen Medikamente ist natürlich der Kostenfaktor Indien und China ganz klar ins Gewicht gefallen. Dadurch, dass dort Medikamente sehr preiswert hergestellt werden können, auch zugelassen werden können, also auch die Zulassungsbehörden für Europa teilweise mit indischen Zulassungsbehörden oder Instituten zusammenarbeiten und sich da die Studien erstellen lassen, macht es natürlich billiger. Mhm. Inwiefern diese Preisvorteile an die Verbraucher weitergegeben werden, es ist nicht so ganz so klar. Also es ist nicht so, dass die Medikamente viel billiger geworden sind über die letzten Jahre. Es ist eher ein Anstieg zu verzeichnen an Medikamentenpreise. Was aber auch noch dazu kommt, wir verlassen uns, und das ist ja auch Teil dieser ganzen Problematik, wir verlassen uns heutzutage auch auf Entwicklungen in Indien und China. Wir verlassen uns auch auf die Zulassungen durch zum großen Teil private Unternehmen in Indien und China, die wiederum zum größten Teil von indischen Herstellern bezahlt werden. Das heißt, wir vertrauen jetzt nicht nur unseren deutschen Herstellern, sondern wir vertrauen auch indischen Herstellern und auch indischen Kontrolleuren, die aber von den Herstellern bezahlt werden. Das heißt, der Bock ist gar nicht mehr der Gärtner, sondern
ja, das ist irgendwas.
Der Bock ist jetzt der CEO, und den Bock geschossen haben wir als Verbraucher, als Patienten. Das System das ist eigentlich ein System, es ist offensichtlich ein System der freiwilligen Selbstkontrolle und des Vertrauens. Mhm. Der Patient vertraut dem Apotheker, der Apotheker vertraut dem Händler, also dem Großhändler, der Großhändler dem Zwischenhändler, der wiederum anderen Zwischenhändler.
Der wieder anderen Lieferanten. Und
der dann irgendwo der Pharmafirma, die vertrauen ihren Zulieferern. Sie haben alle Verträge, und das ist ja alles so schön und sauber. Letztendlich wissen sie alle nicht, was da wirklich läuft. Mhm. Und wir haben es ja im Fall von Pfizer und dem Krebspräparat Sutent entnehmen können. Uns wurden ja Unterlagen zugespielt von Wirtschaftsdetektiven, die im Auftrag von Pfizer erstmal ermittelt haben und in meiner Wahrnehmung offensichtliche Beweise ans Tageslicht gebracht haben, die darauf hinweisen, dass Pfizer möglicherweise die Kontrolle über ihre eigene Lieferkette verloren hat.
Für die meisten KenFM-User war das Interview mit Dirk Müller ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Für uns auch. Und das Interview wurde entsprechend geklickt. Das Gespräch basiert übrigens ja auf diesem Buch, das man einen Rundumschlag in Wirtschaftsfragen nennen kann. Müller sieht sich die unterschiedlichsten Branchen an. Er schaut sich die unterschiedlichen Märkte an, auch die unterschiedlichen politischen Systeme. Er fügt das eben alles zusammen zu einem Gesamtbild. Und das ist dann seine Sicht der Dinge. Das ist seine Prognose. Und so glaubt der Frankfurter zum Beispiel, dass der Industriestandort Deutschland eine Renaissance erfährt. Und er glaubt auch ans bedingungslose Grundeinkommen, das er für eine Riesenchance hält. Hier ein kurzer Ausschnitt aus einem 2-Stunden-Interview. Herr Müller, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses Gespräch in Überlänge bedanken, aber ganz wunderbar. Ich gehe davon aus, Sie haben es auch ein bisschen genossen. Ich habe Sie auch kaum unterbrochen. Sie sind ja hier nicht bei Lanz.
Du ist ähnlich.
Ja, eine letzte Frage habe ich an Sie, aber trotzdem, wo ich dachte, wow, das finde ich einen sehr interessanten Standpunkt. Sie äußern sich zum bedingungslosen Grundeinkommen. Mhm. Wer das wissen will, kann sich das Buch kaufen. Sie sind kein Gegner, kann ich an dieser Stelle sagen. Und Sie sprechen auch über die Digitalisierung und die Automatisierung und sagen, es ist auch eine Riesenchance, die Industrialisierung. Die Industrie kommt nach Deutschland zurück. Mhm. Können Sie das mal beschreiben? Die Industrie kommt nach Deutschland zurück. Mhm. Warum sollte sie das tun? Sie ist doch weg.
Ja. Warum ist sie gegangen? Die Industrie ist gegangen, weil die Arbeitskosten woanders niedriger waren. Wir haben eine riesen Textilindustrie in Europa gehabt, in Deutschland gehabt. Und die sind nicht weggegangen, weil in Thailand das Wetter besser ist, sondern weil die Arbeitskräfte billiger waren. Also das waren die Gründe. Habe ich jetzt allerdings Fabriken, die keine Mitarbeiter mehr benötigen, die weitgehend vollautomatisiert laufen, die Arbeitskosten keine Rolle mehr spielen, warum soll ich diese Fabrik in Thailand stehen haben mit all den politischen Unsicherheiten, mit all den Problemen, die ich vor Ort habe? Noch dazu
Transport.
Haben wir das Transportproblem. Wir sind beispielsweise bei Sportschuhen. Adidas produziert bereits Sportschuhe im 3D-Druck, on demand. Das bedeutet, ich vermesse meinen Fuß mit dem Handy, mache ein paar Fotos, schicke das ein per online gebe noch meine Farben und die Daten an und dann wird dieser Schuh für mich 3D-Druck hergestellt und ist 24 Stunden später bei mir zu Hause im Regal. Da habe ich keine 3 Wochen Transportweg über den Indischen Ozean, den ich mir da gönnen würde. Das bedeutet, wir kommen mit der Produktion, die nicht mehr Massenproduktion ist. Ich muss als Adidas nicht mehr containerweise Schuhe in Asien produzieren, hier rüberbringen, in allen möglichen Farben und Größen, von denen ich dann 80% wieder zerstöre, weil sie keiner gekauft hat, sondern ich produziere nur noch das, was tatsächlich gebraucht wird, und zwar vor Ort in der Nähe des Konsumenten. Also die Produktion kommt wieder zum Konsumenten zurück. Zudem haben wir hier in Europa, in Deutschland, eine ganz andere Rechts- und Planungssicherheit, als ich das in einem asiatischen Tigerland habe. Ich wohne hier als Unternehmer unter Umständen eher sogar selbst, habe die Nähe dazu, habe die gut ausgebildeten Leute aus den Universitäten, die Ingenieure, die ich nach wie vor brauche. Kurzum, es hat Riesenvorteile, die Fabriken wieder hier zu haben. Und das sehen wir schon, es werden wieder Fabriken zurückverlagert. Mittelständler sagen, ich habe die Schnauze voll von China, ich komme wieder zurück nach Deutschland.
Trigema ist da hier geblieben.
War ein besonders schönes Beispiel, dass man auch hier was machen kann. Aber jetzt kommen viele wieder zurück. So, aber jetzt haben wir noch immer keine Arbeitsplätze, weil jetzt habe ich die Produktivität erstmal zurückgeholt. Und das heißt, wir haben die Produktivität, die Herstellung, die Entstehungen wieder in Europa, wieder in Deutschland. Das ist mal ein Riesenvorteil zu dem, wie es bisher war. Noch immer haben wir keine Arbeitsplätze. Im Gegenteil, wir werden viele, viele Arbeitsplätze verlieren und wir werden für ganz viele Menschen keine Jobs mehr haben. Das hat ja nichts mit Faulheit oder sonst was zu tun. Wir haben keine Jobs mehr für die. Das machen Computer, Maschinen, Roboter und Digitales. Die Frage ist also, wie bringen wir die Produktivität zu den Menschen? Die einen sagen, brauchen wir nicht. Haben sie Pech gehabt. Das sagen die wenigsten, weil es ihnen vollkommen klar ist, dass damit eine elende Masse entsteht, die ein Revolutionspotenzial hat, das keiner haben will. Die sind gefährlich und sie fallen als Konsumenten aus. Das hilft keinem. So blöd ist man nicht. Exakt, so blöd ist man nicht. Also sagt man sich, wie lässt man die daran teilhaben? Und jetzt bleibt gar nichts anderes übrig, als über ein bedingungsloses Grundeinkommen nachzudenken, zu sagen, so Freunde, wir haben keine Jobs für euch. Hier habt ihr einen Betrag X, 1000 Euro, 1500 Euro im Monat, macht, was ihr wollt. Und wenn wir es richtig machen, ist das das Geilste, was uns passieren kann.
Ich habe es wirklich geschafft. Ich habe Ausgabe 48, Me, Myself and Media, hinter mich gebracht. Das war übrigens die letzte Ausgabe in diesem Jahr. Danke von mir und auch dem gesamten Team an euch für das Durchhalten. Ich habe jetzt noch eine Bitte an euch. Und zwar diskutiert diese Inhalte hier bei Me, Myself and Media. Diskutiert sie nicht nur mit euren Freunden, sondern auch mit denen, die ihr nicht so mögt. Gerade mit denen wäre es vielleicht noch wichtiger. Leute, die immer noch die Konzernmedien konsumieren. Und lasst euch auch auf deren, ist wichtig, deren Argumente ein. Es geht ja darum, sich gegenseitig ernst zu nehmen, sich gegenseitig zuzuhören. Und deswegen lasst euch nicht spalten, nur weil ihr zum Beispiel anders über Donald Trump, die Grünen oder den Klimawandel denkt. Ja, ich meine, ihr habt sonst sehr viele Gemeinsamkeiten. Denn, ich muss es sagen, wir alle, auch ich, wir sind nur im Besitz von Teilen der Wahrheit. Und wenn man das akzeptiert, dann hat man verstanden, dass das der entscheidende Baustein für Toleranz ist und damit eben auch für Frieden. Also lasst euch nicht irgendwie aufhetzen. Ja, seid nicht rechthaberisch, geht nicht hausieren, sondern bleibt cool, seid locker, ja, lässig. Zieht euch an dieser Stelle noch einmal das GenFM-App, dann verpasst ihr nichts. Geht auf den YouTube-Kanal, abonniert mit dem kleinen Glöckchen, dann verpasst ihr auch eben nichts. Und bevor ich euch jetzt einen guten Rutsch wünsche und ein schönes Weihnachtsfest, vielleicht noch ein Hinweis. Wer sich dieses Jahr die Frage gestellt hat, was er nächstes Jahr machen möchte, weil er bei dem alten Arbeitgeber, zum Beispiel Amazon, nicht mehr arbeiten möchte, KenFM sucht Leute. Habe ich schon? Nein? Müsst ihr mal. Wir brauchen Leute, vor allem im Bereich Ton und im Bereich Cutten. Geht auf unsere Homepage, da gibt es Stellenangebote. Vielleicht kommen wir ja 2019 irgendwie zueinander. Ja, das war's von hier. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich im Namen des Teams bei euch bedanken für die großartige Unterstützung. Wir versuchen, einen Journalismus zu machen, der die Menschen zusammenbringt, weil darum geht es. Wir leben alle in diesem Land. Ja, die hier schon immer gelebt haben, neue, die dazukommen. Wir müssen irgendwie die Kurve bekommen und wir sollten uns auf keinen Fall durch Presse, Politiker oder irgendwelche privaten Interessensverbände aufhetzen lassen. Wir müssen hier zusammen in diesem Land, im deutschsprachigen Raum, die Kurve kriegen und das können wir auch schaffen, denn wir haben hier auf dem europäischen Kontinent eine sehr lange Periode des Friedens gehabt und das ist eine Menge wert. Das wird ja immer gerne vergessen von Leuten, die gar keine Ahnung haben, was Krieg ist, und Krieg ist kein Videospiel. Denkt darüber nach. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Guten Rutsch. Was muss Deutschland richtig machen, damit es mit Deutschland ein wenig vorangeht in den nächsten 15 Jahren? Oder können wir relaxed uns zurücklehnen? Also
ich möchte eine kleine Geschichte. Als die Schweiz den Durchstich hatte beim Gotthardtunnel, den Durchbruch, hörte ich im Radio das Befremdliche, dass Schweizer Schulklassen Lieder gesungen haben. Das hat mich zuerst irritiert. Und dann habe ich einen Bekannten angerufen, der Lehrer ist in der Schweiz, und fragte ihn, was ist denn da los? Das war jetzt nicht überall in der Schweiz, aber doch nicht wenige Schulklassen. Dann sagt er mir, ja, wir haben uns da schon sehr gefreut, dass wir eine naturschöne Schweiz haben. Wenn Sie die Vision Gotthardtunnel, nicht längster Tunnel der Welt, sondern naturschöne Schweiz, vergleichen mit der Vision von Stuttgart 21 oder dem Flughafen Berlin-Brandenburg, dann wissen Sie, was Deutschland braucht. Wir brauchen wieder aus diesem Durchwursteln der letzten 10 Jahre ohne Vision. Wir hatten ja mal einen Kanzler, der sagt, wer eine Vision hat, der soll bitte zum Arzt gehen.
Kann er ja auch machen als Privatpatient.
Also ich würde mal sagen, wer nur eine Vision hat, das ist vielleicht eine Schwierigkeit. Ich brauch auch Umsetzungskraft, um ein Thema zu packen. Aber wir führen dieses Land wie die Vision des Flughafens Berlin-Brandenburg. Ingenieurtechnisch und ökonomisch. Und das, was eigentlich... Also ich würde viel lieber, sagen wir mal, hätte ich gelesen in einem Sondierungspapier über die Frage der Auseinandersetzung um digitale soziale Marktwirtschaft. Oder was heißt eine Bildungsrepublik Deutschlands? Was wollen wir da hinkriegen? Wollen wir nur Reparaturbetrieb machen und Schulen sanieren? Oder wollen wir eine neue Qualität von Bildung für die jungen Generationen? So, und diese Kraft, jetzt braucht man es nicht Vision nennen, kann es auch Aspiration nennen. Denn die Aspiration wird ja häufig für viele Menschen eine Inspiration, sodass sie dann wie Schweizer Schüler ein Lied singen. So, jetzt würde ich das nicht empfehlen, das ist vielleicht deren Kultur. Aber es steht ja symbolhaft für etwas, dass dich wieder etwas Seelisches, Emotionales ergreift.
Also wie die Amerikaner damals dieses Apollo-Programm hatten.
Ja, ja.
Eine gemeinsame, ja. An die alle glauben können, an die alle, wo sie alles Aufbruch haben, wo sie ein Familiengefühl ein, nach dem Motto, ja, da geht mal was voran.
Ja, da war natürlich, ich meine, da war natürlich auch der Gagarin, ja. Da war ja nicht nur der Traum vom Mann auf dem Mond, sondern da war ja auch Russland schlagen.
Ja. Ja.
Also ich meine, oft ist ja sozusagen, dass man irgendwo eine Bedrohung sieht, aber auf der anderen Seite eine Zukunftsvision hat, ganz dicht beieinander. Also ja, irgendetwas, wo man sagt, was macht dieses Land aus?
Ne? Und das fehlt, sagen Sie.
Ja, ich glaube, dass das fehlt. Und zwar, ich meine, ich komme nur drauf, weil ich das Essay gerade wieder fürs Manager-Magazin geschrieben habe. Das wird heißen über die Klempner der Macht oder die Sozialingenieure der Macht. Du kannst ein Land nicht Klempner oder ingenieurmäßig führen. Du brauchst sicherlich Sicherheit und Zuverlässigkeit und passablen Wohlstand und all das ist in Ordnung. Aber du brauchst auch eine Zukunftsaspiration. So, und das ist etwas, gerade für eine Nation, die so hoch erfolgreich war. Wo wir alle wissen, dass Erfolg die Mutter des Misserfolgs ist, ist es ein Schlüssel, dass man wieder sieht, wo könnte der nächste Entwicklungsschritt sein. Und nicht nur die Fortführung dessen, was ich immer schon so gemacht habe. Wenn eine Kanzlerin sagt, ich weiß nicht, was ich anders tun sollte jetzt.
Alternativlos.
Alternativlos. Dann heißt es, es fehlt die Kraft zum Führen. Dann manage ich ein Land. Aber ich führe es nicht.